würden wir in so einer Situation denken? Was für Ideen hätten wir, mit dieser sündigen Welt zu verfahren? Wie würden wir die Menschen eigentlich strafen wollen? Um das zu erörtern, können wir erstmal eine ähnliche Situation in der Bibel betrachten. Und zwar in Jona. Dazu lese ich ein paar Verse aus Jona. Und der Herr gebot dem Fisch und er spie Jona ans Land. Und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Jona folgendermaßen: Mache dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige ihnen die Botschaft, die ich dir sagen werde. Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive nach dem Wort des Herrn. Ninive war aber eine große Stadt vor Gott, 3 Tagesreisen groß. Und Jona fing an, eine Tagesreise weit in die Stadt hineinzugehen, und er rief und sprach: Noch 40 Tagen und Ninive wird zerstört. Später lesen wir dann: Wer weiß, also die Bewohner von Ninive rufen aus, wer weiß, Gott könnte eines anderen Sinnes werden, sich gereuen lassen und ablassen von seinem grimmigen Zorn, sodass wir nicht untergehen. Und sie taten Buße und Gott sah ihre Taten und dass sie umkehrten von ihren bösen Wegen. Und ihn reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte, und er tat es nicht. Das aber missfiel Jona sehr und er wurde zornig. Hier lesen wir von einer Stadt, die Jona untergehen sehen wollte. Er ging hin, mehr oder weniger freiwillig, weil Gott es ihm befahl. Gott hatte aber andere Pläne mit dieser sündigen Stadt. Gott sah nicht als Außenstehender auf diese Situation und betrachtete sie alle als Sünder, sondern er schaute sie direkt an, er schaute auf ihre Herzen und er wollte Gnade walten lassen und sie retten. Was ihm auch gelungen ist, wie wir wissen. Denn er benutzte Jona, um die Stadt wieder zu ihm zurückzuführen. Aber Jona ist wie die Charaktere aus unserem Anspiel. Die Rettung der sündigen Stadt hält er für möglich, aber er möchte sie lieber untergehen, bestraft sehen, weil er nicht denkt, dass die Menschen auf sowas hören könnten. Warum sollte Gott Gnade walten lassen bei diesen sündigen Menschen? Sündige Menschen gehören doch bestraft. Aber warum gehört denn der Mensch überhaupt bestraft? Dazu lese ich aus Prediger 7, Vers 20. Weil kein Mensch auf Erde so gerecht ist, dass er Gutes tut, ohne zu sündigen. Wenn wir den Vers, wir lesen im Vers deutlich: Kein Mensch auf dieser Welt ist uneingeschränkt gut oder gerecht. Keiner kann Gutes tun, ohne auch nur zu sündigen. Egal wie sehr wir uns anstrengen, es ist für uns Menschen einfach nicht möglich. Ob wir sündigen in Situationen bewusst, unbewusst, wir begegnen täglich Situationen, in denen wir gegenüber anderen ungerecht handeln, in denen wir sündigen oder und das auch oft, ohne dass wir es selber bemerken, denn es ist normal für uns. Jeder ist ein Sünder. Wir sind gewohnt daran. Doch wir lesen in vielen Stellen der Bibel, dass es auch kein Symptom dieser Neuzeit ist, sondern es war schon immer so. Die Menschen waren schon immer Sünder. Deswegen, warum ist das so und ab wann wird man eigentlich Sünder? Dazu, das hat David sehr gut formuliert im Psalm 51, Vers 7. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Was David in diesem Vers aussagt, dass wir von Geburt an Sünder sind. Wir tragen alle die Ursünde in uns drin. Es wird auch nochmal deutlich, kein Mensch kommt darum herum. Es gibt keinen, den wir dafür verantwortlich machen können. Unsere Eltern, sehen wir, sind nicht daran schuld. David sagt es ja auch mal: Meine Mutter hat mich so empfangen. Es gibt auch kein Ja, aber. Es ist der Urzustand des Menschen. Wir Menschen sind sündige Wesen durch und durch. Und aus dieser Verantwortung können wir uns nicht herausreden. Also ist es ja auch irgendwie verständlich, warum Elia, Mose und die anderen im Anspiel überlegen, wie sie die Menschen strafen können, um sie so auf den richtigen Weg zu bringen. Aber wie sie selbst sagten, sie sind auch nicht perfekt und sie dürfen die Menschen nicht richten. Aber Gott ist da wieder anders. Er ist unfehlbar und er hat wieder mal eine Idee, die für die Menschen unbegreiflich ist oder nicht leicht verständlich ist. Deshalb betrachten wir mal, warum handelt Gott anders, als es von den Menschen angedacht ist. Was sieht Gott in dem Menschen, dass er seine Handlung überdenkt? Gott benutzt keine der vorgebrachten Ideen, eine Sinnflut, Feuer, denn er hat seinen eigenen Plan, mit uns Menschen umzugehen. Wir können das lesen, was Gott sich von uns Menschen wünscht oder wie er mit uns Menschen, was er in uns Menschen sieht. Und zwar in 1. Johannes 3, Vers 1. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Wow! Gott sieht uns in erster Linie nicht als Sünder, welche weit weg von ihm sind, die bestraft gehören, sondern er sieht uns als seine Kinder. Er integriert uns in seine Familie. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres, nichts Wichtigeres, nichts Größeres für uns Menschen, als Kinder Gottes zu sein. Obwohl wir in Sünde geboren wurden, was für eine Gnade ist das? Unsere sündige Vergangenheit interessiert ihn nicht. Er lädt uns ein, sein Kind zu werden, uns von ihm adoptieren zu lassen und dadurch ein Miterbe seines Reiches zu werden. Seine Liebe und Gnade sind sogar so groß, dass er seinen leiblichen Sohn auf die Erde sandte, um uns zu retten. Er liebt uns und wir dürfen ihn seinen Vater nennen, unseren Vater nennen. Wir dürfen Gemeinschaft mit ihm, unseren Schöpfer, haben. Und ich glaube, eigentlich hätte Gott uns retten können ohne Liebe, ohne alles. Aber Gott wollte es nicht. Gott wollte uns lieben. Er wollte, dass wir seine Kinder werden. Und ich finde, das macht nochmal den Charakter Gottes richtig deutlich. Das ist doch ein großes Geschenk. Und ein Vers, der das auch weiter noch ausführt, lesen wir in Jeremia 31, Vers 3. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Gnade. Wir lesen hier nicht von irgendeiner Liebe, sondern der ewigen Liebe. Gott hat uns geliebt, als wir noch nicht waren. Gott hat uns geliebt oder Gott liebt uns jetzt und er wird uns auch weiterhin lieben. Gottes erster und letzter Gedanke ist Liebe. Und wenn wir mal überlegen, in was für einem Kontext dieser Vers geschrieben worden ist. Zu jener Zeit, als Jeremia lebte, war Israel von Feinden überfallen und eingenommen worden. Jeremia könnte viel eher von Gottes Zorn und von Gottes Gericht reden. Aber das tut er an dieser Stelle nicht. Sondern er zeigt viel eher den Charakter Gottes auf. Seine Gnade und warum er das alles tut. In diesem Vers wird nämlich die ewige Liebe Gottes klar. In einer anderen Übersetzung heißt es auch, ich habe euch schon immer geliebt. Und was der Vers auch aufzeigt, ist, wie diese Liebe aussehen soll. Und zwar in seiner Nähe. Er zieht uns zu sich. Er will eine Beziehung mit uns Menschen eingehen. Und nicht, weil er es muss, sondern aus lauter Gnade. Gott sieht uns nicht als Sünder, die bestraft gehören, sondern als seine Kinder, die er aus Gnade retten will. Doch was bedeutet das jetzt für uns persönlich? Und was heißt das für mich und meinen Alltag? Im Neuen Testament, genau in 2. Korinther 3, Vers 18, finden wir eine Antwort darauf. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einen Spiegel, werden verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. Wie wir aus der Bibel wissen, ist es für uns sündigen Menschen unmöglich, Gott anzusehen, direkt anzublicken. Wie in Mose zum Beispiel. Er hat Gott so gesehen wie kein anderer Mensch, aber er durfte ihn auch nur von hinten sehen. Gottes Herrlichkeit ist so groß, dass wir sie nicht unverhüllt anschauen können. Und hier in diesem Vers lesen wir aber, dass es irgendwie möglich sein wird, und zwar über einen Spiegel, über das Wort Gottes. Denn wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir den Herrn Jesus in all seiner Herrlichkeit offenbart. Und das dürfen wir auch unverhüllt tun. Wir als Sünder dürfen da reinschauen. Gott hat uns dieses Wort gegeben. Wir sehen ihn noch nicht von Angesicht zu Angesicht, sondern nur in der Widerspiegelung seines Wortes. Aber wenn wir uns mit dieser Herrlichkeit beschäftigen, die wir in dem Buch lesen, dann werden wir in dasselbe Bild verwandelt werden. Wir werden immer mehr das, was wir eigentlich nicht anschauen können. Mose strahlte, als er den Herrn gesehen hatte. Er musste sein Angesicht bedecken. Aber das war nicht ein Strahlen von ihm aus, das war mehr eine Reflexion, so wie der Mond reflektiert. Wir aber dürfen selber zu dem scheinenden Objekt werden. Aber der Prozess ist nicht von einem Moment in den anderen und zack, strahlen wir. Sondern wir lesen, es ist von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von einer Stufe in die nächste. Es ist ein Prozess eines sich immer mehr verstärkenden Herrlichkeit. Und die Treibkraft dieses Prozesses ist der Heilige Geist. Gott will, dass wir, also wie schaffen wir es, diesen Stufen weiterzugehen? Und zwar, indem wir sein Wort studieren, die Herrlichkeit des Herrn betrachten, Gemeinschaft mit ihm haben. Und dann bewirkt uns der Heilige Geist in unserem Leben, dass wir ähnlicher werden wie Christus. Wir spiegeln nicht einfach nur die Herrlichkeit wider, sondern wir alle, die die Rettung angenommen haben, werden wirklich in dasselbe Bild verwandelt werden. Und um Jesus ähnlicher zu werden, müssen wir ihm auch nachfolgen, wie wir es in vielen Stellen der Bibel lesen. Und was das bedeutet, zeigt folgender Vers auf. Und die Wichtigkeit dieses Verses sieht man daran, dass er dreimal in der Bibel vorkommt, und zwar in Matthäus, in Markus und Lukas. Ich lese aus Lukas 9, 23. Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Wenn wir Jesus nachfolgen wollen, mehr lernen wollen, wie er ist, mehr werden wollen wie er, ihn als unser Vorbild nehmen, sollen wir uns selbst verleugnen und das Kreuz auf uns nehmen. Sich verleugnen bedeutet freiwillig auf das sogenannte Recht auf Eigenbestimmung, Planung und Entscheidung zu verzichten. Und Jesu Herrschaft in jedem Bereich in unserem Leben zu akzeptieren. Jesus als Nummer 1 Priorität in unser Leben zu machen. Sein Kreuz aufnehmen, auf sich nehmen, heißt freiwillig das Leben zu führen, das Jesus führte. Ein paar Beispiele, wie das aussieht. Zum Beispiel die Verachtung der Welt, Leiden um der Gerechtigkeit willen, der Widerstand deren, die man liebt, aber auch vollständige Abhängigkeit von Gott oder auch Gehorsam gegenüber der Führung des Heiligen Geistes, um nur ein paar zu nennen. Aber was genau bringt uns das? Ganz einfach, das wahre Leben. Es bedeutet letztendlich, den Grund unserer Existenz zu erkennen. Normalerweise schrecken wir instinktiv vor einem Leben zurück, in dem wir unser Kreuz auf uns nehmen müssen. Unser Verstand zögert zu glauben, dass das der Wille Gottes ist, dass wir so ein schweres Leben haben. Aber wir lesen es hier ganz deutlich. Jesus sagt, folge mir nach. Wir sollen seinem Vorbild nachfolgen. Werden wie er. Er zeigte und brachte allen Menschen Gnade. Und so sollen auch wir den Menschen um uns herum Gnade zeigen und Gnade bringen. Es ist nicht immer leicht, aber das war es für Jesus auch nicht. Eine Geschichte aus unserer heutigen Welt, die das nochmal deutlicher machen könnte, ist die Geschichte von Elizabeth Elliot. Viele von euch kennen bestimmt den Namen Elliot von dem Missionar Jim Elliot, der nach Ecuador ging. Und darum geht es. Denn in den 50er Jahren zogen Jim Elliot, Nate Saint und drei weitere Missionarsfamilien nach Ecuador in den Dschungel, um dort unter den Huarani-Indianern zu evangelisieren. Diese Indianer waren gefürchtet und waren sehr gewalttätig. Sie gelten sogar bis heute noch, also manche Abspaltungen der Gruppe gelten bis heute noch als sehr gewalttätig und es passieren noch immer Morde in dieser Region von Abspaltung dieser Gruppe. Aber trotzdem hielt das Jim Elliot und die anderen Missionare nicht davon ab, zu ihnen hinzugehen. Sie bezogen ein Lager mitten im Regenwald. Da seht ihr zum Beispiel den Regenwald von Ecuador. Aber bei einem befreundeten Stamm, der schon seit längerer Zeit evangelisiert wird. Dort bezogen sie ihr Hauptlager, um von dort aus ihre Missionen für diesen Stamm zu starten. Sie überflogen mit dem Flugzeug die Gebiete der Indianer, warfen kleine Geschenke ab, spielten Nachrichten über Lautsprecher ab und versuchten so, ihnen näher zu kommen. Alles lief soweit gut und deswegen beschlossen Jim und seine Freunde, die Indianer persönlich zu treffen und in direkten Kontakt mit ihnen zu treten. Das lief alles auch soweit erstmal gut und sie trafen sich in der Nähe eines großen Flusses. Doch dieses Zusammentreffen überlebten die fünf Missionare nicht. Sie wurden alle von den Indianern umgebracht. Zwar hatten sie alle Waffen dabei, aber sie entschieden sich dazu, sie nicht zu benutzen. Denn sie wussten, die Menschen, die sie da vor sich hatten, sie kannten Gott nicht, sie kannten Gottes Gnade noch nicht. Und deswegen wollten sie sie weiterleben lassen in der Hoffnung, dass sie eines Tages zu Gott finden. Und kurze Zeit später erfuhren auch die Familien, was passiert ist. Und überlegt euch mal, was für eine Situation es für diese Familien war. Auf einmal waren die Frauen alleinerziehend, allein in einem fremden Land. Und um die Frage vom Anfang nochmal aufzugreifen, was hättet ihr in dieser Situation gemacht? Die meisten von uns wären wahrscheinlich wie die meisten von den Familien zurückgegangen in ihr Heimatland und hätten der Mission den Rücken zugekehrt und gedacht, die sündigen Indianer, die sollen da bleiben, wo sie sind. Die haben es nicht verdient. Am besten sie auch für immer vergessen. Aber nicht alle dachten so. Denn Elizabeth Elliot, die Frau von Jim Elliot, und Rachel Saint, war die Schwester von einem der anderen Missionare, kehrten kurze Zeit später wieder zurück in diese Gegend und setzten die Missionarsarbeit fort. Sie wollten die Menschen nicht der Sünde überlassen. Sie wollten, egal ob es sie auch das Leben kostet, trotzdem sie evangelisieren. Und sie setzen ihre Missionstätigkeit fort. Und sie schafften es auch, einen Kontakt zu den Indianern aufzubauen, über andere Stämme. Sie schafften es, in diesen Stamm richtig reinzukommen. Und sie lebten dann auch später mit den Indianern zusammen und lernten ihre Sprache und übersetzten dann später auch das Neue Testament in ihre Sprache. Auch der Sohn des einer der ermordeten Missionare kam später zu dem Stamm zurück, um zu helfen. Und der Mann, der seinen Vater umgebracht hatte, wurde später zu seinem Ersatzvater. Sie haben eine richtige väterliche Beziehung aufbauen können, denn er hat Gnade walten lassen und diesen Menschen vergeben. Und der ganze Stamm bekehrte sich. Und von diesem Stamm, wo sie hingegangen sind, gehen auch heute noch Missionare in die gesamte Region, in den gesamten Amazonas und predigen das Wort und versuchen, die letzten unerreichten Stämme noch zu erreichen, damit auch diese von der frohen Botschaft und von der Gnade Gottes hören. Elizabeth Elliot stand vor einer ähnlichen Situation, wie wir sie hier im Anspiegel dargestellt hatten. Sie hätte die Indianer einfach ihrem Schicksal der Sünde überlassen können. Sie hätte aber auch die dort geltenden Regeln der Blutrache einlösen können und sie umbringen können. Das war dort das Gesetz unter den Stämmen. Aber stattdessen ging sie zurück, aber brachte ihnen die frohe Botschaft. Sie ließ Gnade walten. Die Indianer waren von dieser großen Liebe so überwältigt, es war für ihre Kultur undenkbar, dass die Frau, deren Mann sie umgebracht haben, zurückkommt, um zu ihnen zu reden. Dies war einer der Gründe, warum sie sich überhaupt geöffnet haben für diese zwei Frauen, gerade weil sie so etwas noch nie gesehen haben und sowas unbegreiflich für sie war. Und genauso eine Liebe und Gnade brachte uns auch Gott entgegen, als er Jesus auf diese Erde sandte, damit auch wir erlöst werden. Und das dürfen wir dann auch in anderthalb Wochen, wenn auch im kleinen Rahmen, feiern. Um nochmal die Punkte, die ich vorher genannt habe, kurz zusammenzufassen. Der Mensch kommt von Natur aus zu falschen Urteilen, weil wir Sünder sind, von Geburt an. Aber Gott sieht uns als seine Kinder und er will uns seine Gnade zeigen. Und wenn wir diese Gnade durch Christus annehmen, sollen wir sie auch weitergeben und Schritt für Schritt werden wie er. Amen.